herzlich eskalierende und verdammt gut aussehende Dudes.
Andreas, was meint die? Redet die von uns?
Die sich auf eine Reise begaben.
Ja, ich halte mich jetzt schon für ziemlich begabt.
Ich kenne die gar nicht.
Um ihr zweifelhaftes Halbwissen mit der Menschheit zu teilen.
Die weiß schon, dass wir nur einen Podcast machen, oder?
Oh, Alter, ich eskaliere gleich.
Aber herzlich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Herzlich Eskaliert. Dies ist die zweite Hälfte vom Live-Auftritt von der Live-Show in Langen beim Kita-Helden-Kongress. Solltest du also die erste noch nicht gesehen oder gehört haben, viel Spaß damit nochmal und ansonsten viel Spaß mit dem zweiten Teil.
Bist du auch erstaunt, dass es Menschen gibt, die hier uns zuhören? Ich finde es ein bisschen spooky.
Also erstmal weiß ich ja gar nicht, ob ihr uns zuhört.
Ja, schnell diese.
Ihr guckt sehr interessiert.
So ein Kopfkino.
Ob ihr uns wirklich zuhört. Oh, es war so schön heute Nachmittag. Kommen Sie im Kopf.
Also ich finde es voll krass, dass ihr hier sitzt. Also nach so einem anstrengenden Tag, ihr seid immer noch da und ihr hört den Podcast und ihr sitzt hier und habt echt Interesse an diesen zwei Dudes. Das ist für mich voll abgefahren und ich weiß das wirklich zu schätzen. Also wenn ich mir eine meiner wenigen Fähigkeiten auf die Fahne schreiben darf, dann, dass ich nie vergesse, woher ich komme. Und für mich ist das nie selbstverständlich. Bei all meinen Followerzahlen, bei allem, was ich schon gemacht habe, bei allem oder von allem, wem ich gebucht werde oder mit wem ich schon reden durfte, ich kann nicht anders, als mich immer als Kind der Straße zu sehen. Und von daher ist das hier für mich voll krass. Also, dass ihr hier seid und uns wirklich zuhört und dabei zuguckt, wie wir wirres Zeug reden.
Ja,
das ist schon, das ist ein Privileg, weil ich meine, was ist denn an mir so besonders? Mal ganz ehrlich. Und das finde ich heftig.
Da
scheinbar gibt es irgendeinen Grund.
Ist das jetzt die epische Rede?
Da fehlt nur noch der Soundtrack von Hans Zimmer oder sowas. Und du laberst da rein.
Ich gehe noch ans Klavier hier.
Spiel du doch mal so schön wie Laura. Die letzten drei Songs, die waren extrem krass.
Mhm.
Also mir hat vor allen Dingen der Song, du warst doch nicht dabei, oder?
Natürlich.
Du warst nicht dabei. Warst du jetzt echt dabei?
Da vorne stand ich.
Ehrlich?
Ja.
Also Auf und Davon, das war, glaube ich, der erste Song, den sie gespielt hat. Bei der letzten Runde, das hat mich mega gecatcht. Voll. Mich voll verliebt. War so wirklich so ganz kleine Liebe war das.
Packen wir in die Shownotes.
Die Shownotes. Laura, ja.
Ja.
Genau, für diejenigen, die,
wir haben keine Shownotes,
die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Packen sie rein.
Ja. So, wollen wir noch ein Thema machen?
Ja. Ja. Möchtet ihr lieber Thema oder habt ihr noch eine Frage?
Das Buch, ja, stimmt.
Das
ihr sollt ja teilnehmen.
Wandert
hier
rum.
Bitte, wer?
Die eine Frage hat sich, glaube ich, erledigt, aber...
Ja, ihr könnt
möchtet
wirklich,
ihr,
haut mal raus.
Vielleicht wollen die gar nicht mit uns interagieren. Ich glaub,
ach so, die wollen uns nur labern hören.
Ja. Wie lange soll ich bleiben als neue Kollegin? In Klammern Probezeit. Ich denke, es würde keiner im Team schade finden, wenn ich wieder gehe.
Wow, dann geh. Sofort.
Ja, instant.
Ja. Wobei natürlich, ich verstehe auch die Ängste, diese Geschichte mit so, wenn ich da jetzt gehe und dann vorher nochmal gehe und dann nochmal gehe, dann bin ich irgendwie in den letzten 8 Monaten, habe ich drei Kitas hinter mir und wenn ich mich dann nochmal bewerbe, dann fragen die so doof, was ist das? Wobei ich dann auch sagen kann, super stolz, ja, hat mir nicht gefallen. Leute, hier bewirbt sich gerade der Beste der Besten.
Mhm.
Und wenn die mir nicht das Beste bieten, damit ich mein Bestes geben kann, dann gehe ich. Also man könnte es im Prinzip als Glaubenssatz komplett umdrehen und könnte sagen, das ist kein Zeichen von, du hast versagt oder man mag dich nicht oder du bist nicht fähig, sondern eher im Gegenteil, du bist so gut, dass du dir deinen Verein aussuchen kannst. Und das kann man auch offen, finde ich, kommunizieren in einem Bewerbungsgespräch.
Das definitiv und sollte man auch gleich. Und ich glaube, wenn ich als Fachkraft in der Kita überlege, ob ich mich da willkommen fühle oder nicht, dann haben die anderen Fachkräfte doch eigentlich schon versagt, weil das ist unser Job. Also wir machen das bei den Kindern und ich fände es jetzt super strange, wenn wir das bei den Kindern machen, aber nicht bei potenziellen Kolleginnen oder Kollegen. Also
ja relativ oft Alltag ist. Ne?
Ja,
die wahren Heldentaten vollbringen wir oft gegenüber den Kindern, aber gegenüber unserem eigenen Team, der eigenen Gang, kriegen wir es oft nicht hin.
Also ich war schon in so vielen Einrichtungen, wo dann auch gesagt wurde, ja, ich habe mir die gestern angeguckt und so weiter. Die waren überhaupt nicht an mir als Mensch interessiert. Also im Büro super cool mit, ja, komm rein und setz dich, erzähl mal und überhaupt. Und dann war ich draußen, habe ein bisschen mit so quasi Hofaufsicht gemacht, so ein bisschen geguckt und so. Und mir hat mir niemand eine Frage gestellt, mich keiner angesprochen und so. Wo ich dann immer denke so, ey, das ist deine Kompetenz, also nicht die der Person, die sich das anguckt, sondern von den anderen. Also ich höre doch nicht auf, oder sagen wir andersrum, ich bin doch nicht bei den Kindern kompetent und baue eine Beziehung auf und wenn eine erwachsene Person kommt, dann nicht. Also dann habe ich das ganze Game nicht verstanden. Es geht doch überhaupt grundsätzlich darum, mit Menschen zusammen zu sein. Und wenn ich die Kinder jetzt irgendwie, ah super, erzähl mal, wie war dein Wochenende? Und dann kommt eine neue Kollegin, guckt sich das an und wenn du eine Frage hast, sag Bescheid.
Oh, das ist voll krass. Übrigens, so, jetzt ist sie nicht da, meine Frau, jetzt kann ich mal ein bisschen ablästern. Wirklich, das ist echt fies. Ja, ich habe ihr das schon mehrmals gesagt. So, also die kommt ja morgens, das wisst ihr, ne? Die kommt ja morgens nur so runter. So, dann ich will über den Sinn des Lebens sprechen und über, keine Ahnung, Dinge, die in meinem Kopf herumtoben, weil ich habe ja morgens immer meine Bildungszeit, einige von euch wissen das ja, immer meine Stunde, jeden Morgen zwischen 5 und 6 oder 6 und 7 und dann kommt die so da rein und ich sag so, der Sinn des Lebens, wir müssen darüber
los
reden.
Los geht's.
So, und dann ist sie immer so, du weißt doch, ich brauche erst meinen Kaffee, lass mich doch mal bitte ankommen, ich muss die Kinder noch und dann muss ich das noch, ne? Volles Verständnis, aber dann passiert was. Wir haben einen Hund, einen Goldie, der heißt Max. Ja? Also meine Frau kommt jeden Morgen in die Küche so rein. Und ich würde mir so wünschen, dass sie einmal kommt und sagt so, oh mein Gott, Andreas, wow, das ist Liebe, ich spüre es am ganzen Körper. So, macht sie nicht. Aber dann kommt Max. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann schmust die den 5 Minuten und krault dem und pult den so Sachen aus dem Auge und aus den Ohren, ne, so Mazilis und sowas. Und ich sitze dann da und gucke dann immer nur so zu und habe auch Mazilis in Augen und sowas. Meint, sie kommt mal zu mir und sortiert mir das raus. Und dann macht man so, ah, wirklich, ehrlich, jeden Morgen, Max kriegt die volle Breitseite Liebe. Und
ich muss mir Mazilis aufschreiben.
Bitte?
Ich muss mir Mazilis aufschreiben.
Mazilis ist so Zeug in Augen.
Ja, ja, ich kenne das Schlaf. Ja.
Was?
Schlaf.
Ja, genau.
Achso, Schlafernährung.
So Sand.
Mazilis, das kenne ich noch. Ist das hier gang und gäbe, Mazilis?
Weiß ich nicht.
Das Publikum
kennen die gar nicht, die wissen, die denken gerade so, von was redet der?
Kopf. Genau. Ja. Rufen wir sie an. Aber
bei
genau
mir wäre
das
dann eher so, wie wenn man einen Pickel ausdrückt. So, oh Gott, ich muss ihn aber entfernen. Ja, und bei ihm ist es immer so, oh, den machen wir mal weg, gell. Das ist unfair.
Ja, so. Ich kann dir nur beipflichten. Wobei es bei mir dann auch mit der Zeit... Also vor 9 habe ich auch noch keinen Bock auf Mazilis, muss ich zugeben.
Ja. Vor 9 hast du ja ein bisschen nicht mal wach. Ja.
Richtig.
Wir unterscheiden uns übrigens kolossal. Ich bin Frühaufsteher, ne? Ja. Um 5 Uhr geht es für mich los. Da bin ich, kann ich Leistung ohne Ende geben. Und dein Hirn beginnt, glaube ich, so ab 8, 9 Uhr, so den Startprozess. Du hast ja noch einen alten Commodore in deinem Kopf, ne?
Ja, der
so
muss hochgefahren werden.
Für die Fans der 90er, ja? Ja. So wie das alte Modem.
Nach einer halben Stunde ist dann bitum.
Genau. Bitte starten Sie das Modem neu. Fuck. Wo waren wir eigentlich dran?
Wir waren...
Zu viele befindlich. Nee, wo waren wir denn?
Nee, bei dem anderen. Bei dem ist das, glaube ich.
Wie lange soll ich bleiben als neue Kollegin? wisst ihr was?
Ja.
Ich würde diese Frage mal der Leitung stellen oder dem Team. Ich würde mir den Eskalationsteppich nehmen und würde sagen, hier, liebes Team, ich habe euch was zu sagen, ich würde mich gerne mal kurz aufstellen. Würde ich mich hinstellen, würde sagen, liebes Team, ich habe mir die Frage gestellt, wie lange ich als neue Kollegin noch bleiben soll und ich dachte mir, ich gebe die Frage mal an euch weiter.
Ja.
Wie lange wollt ihr mich denn haben? Wer hat von euch Interesse, mit mir weiter zu arbeiten? Wer hat Interesse, mit mir vielleicht auch eine intensivere Beziehung einzugehen? Und damit spreche ich eine professionelle, aber halt einfach eine intensivere Beziehung, wo es auch darum geht, einander zu vertrauen, aufeinander zu bauen, sich aufeinander verlassen zu können. Ich würde die Frage wirklich mal zurückgeben. Also vielleicht ist es gar nicht nötig, dass ihr immer alle Fragen erstmal nur für euch oder mit euch selbst beantwortet. Schießt sie einfach mal zurück in die Gemeinschaft, denn ihr wollt ja Teil der Gemeinschaft sein. Dann macht das vielleicht auch Sinn, die Gemeinschaft zu beteiligen daran, dass ihr Teil der Gemeinschaft sein wollt. und sie dich auch haben wollen. Also hoffe ich doch. Im besten Fall stehen die dann da und sagen, ey, du bist großartig, wir wollen unbedingt, dass du bleibst. Aber wenn da irgendwie dann nur müdes Lächeln entsteht oder so betroffenes Schweigen. Jetzt stell dir nur mal vor, also ich nehme immer so Maßstäbe rein. Die meisten denken immer, das ist total irre, was der für Maßstäbe hat. Aber für mich ist es halt so, ich finde mein Leben halt einzigartig. Ne? Ich hatte ein Leben in den ersten 14 Jahren, war mein Leben die Hölle. Und deswegen weiß ich mein Leben jetzt wirklich sehr zu schätzen. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich sagen wollte.
Einfach weg. Macht ja nichts, also wir sind ja immer noch voll drin. Ich glaube, ich würde das auch das Team fragen. Ich würde... glaube ich, aber nicht damit an, also hast du jetzt auch nicht gesagt.
Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Kannst du deinen Gedanken behalten und ich sage
aber machen wir trotzdem.
Ja, also, ich wollte sagen, wenn jetzt meine Frau hier sitzen würde, ne, die sitzt jetzt da, wo Dirk sitzt, und ich würde sagen, hier, hör mal, wieso willst du eigentlich, dass ich mit dir zusammen bin? Und die wird jetzt nichts sagen. Und da käme so gar nichts. Dann wären wir nicht mehr zusammen. Ist so. Was soll das denn? Und für mich ist es, diese Beziehung, die habe ich auch mit Dirk, ne? Und da ist einfach nur keine Sexualität. Aber die Liebe, die ich für meine Frau empfinde, ja leider,
auf er hätte einmal.
Das ja gerne, ja? Also die Liebe, die ich für meine Frau empfinde, ist die Liebe, die ich auch für Dirk empfinde, auf eine andere Art und Weise. Auch zu Menschen, mit denen ich tagtäglich in meinen Kita-Teams Heldentaten vollbracht habe. Also für mich ist das halt einfach nicht nur eine Kollegin, sondern für mich ist das ein Gangmitglied, das ist ein Homie, das ist ein Brother oder eine Sister. Das ist jemand, dem ich mein Leben anvertrauen würde und da ist auch Liebe mit im Spiel. Und wenn du mir jetzt sagen würdest, so ja Andreas, aber von meiner Seite ist da nichts, dann... Was soll das? Ey, ist das Charade? Ich bin dann raus. So, sorry, jetzt bist du nochmal dran.
Ja, voll. Ich würde, glaube ich, auch so erstmal nur reingehen und die Frage stellen. Ich glaube, ich würde nicht anfangen mit, ich fühle mich so und das, weil dann ist es ganz blöd, dann stehst du dann da.
Ach, du meinst, du löst dann so ein schlechtes Gewissen aus?
Ja, und vor allem, in der Regel ziehen sich dann alle zurück, weil die denken, was ist denn hier los? Das ist mir alles too much. Und dann plötzlich...
Wie würdest du es formulieren? Sag mal, wie du es formulieren
genauso würdest. Wie du es gemacht hast. Ich würde mich hinstellen und sagen, ich brauche mal ein Check-up von euch. Wer hat eigentlich Bock, mit mir was loszumachen, mit mir zu arbeiten und warum? Ja. Und wenn die dann nicht so, ja, ich muss mal jetzt nur meine To-Do-Liste rausholen oder ich muss mal mit PowerPoint irgendwie... Nee, wenn die dann in dem Moment sagen, ey, pass auf, kann ich dir genau sagen, warum? Ja. So, drei Sachen
sag ich dir. Oder zumindest, sie sagen dir, pass mal auf, das überrollt uns gerade ein bisschen. Ja. Gib mir mal bitte eine Woche Zeit. In der nächsten Teamsitzung wird jeder ganz kurz Stellung beziehen, warum er gerne mit dir arbeitet oder glaubt, dass das in Zukunft Sinn macht. Also ja. Wir müssen nicht immer, finde ich, sofort... antworten können. Wir können auch um Aufschub bitten, wenn das etwas sehr Komplexes ist. Ne? Mhm.
Finde ich oder schön. Eine krasse Dynamik da irgendwo drin ist. Wobei ich dann doch auch sagen würde, als Fähigkeit muss man es können. Weil ich muss sofort, egal in welcher Kita ich arbeite, wenn eine Mutter ankommt oder ein Vater und sagt so mit dem Kind irgendwas, ich muss aus der Pistole geschossen 1 bis 3 Dinge, coole Dinge über das Kind sagen können. Das ist einfach mein Job. Weil das ist Öffentlichkeitsarbeit. Wenn die Eltern ankommen und ich meine jetzt nicht, dass man gerade nicht weiß, oh, von wem ist das jetzt irgendwie das Kind oder irgendwie so, bin jetzt irritiert und das Kind ist auch gar nicht in meiner Gruppe oder wie auch immer. Aber man hat mit dem Kind zu tun, ja, dann muss man 2, 3 Sachen rausfeuern können. Einfach irgendwas. Das muss ich können. Ja. Und das habe ich irgendwann angefangen, mich zu trainieren. Und das ist die beste Elternarbeit, die du machen kannst. Weil das ist 50% der Elternarbeit. Und dann einfach sagen, wird abgeholt das Kind und dann kurz, also heute war richtig cool. Und dann geht es eigentlich nur darum, der Mutter, dem Vater zu zeigen, ich sehe dein Kind und damit sehe ich dich. Und dann ist alles super. Und das muss auch gar nichts sein, das Kind hat heute die Welt gerettet oder so, sondern einfach nur, ich sehe das Kind und es war eine coole Situation oder es war spannend, was das Kind gesagt hat oder irgendwie so. Das muss ich rausfeuern können. Wenn ich nichts über die Kinder sagen kann, dann, also ganz ehrlich, ich muss das auch absichtlich machen. Also das ist nicht sowas, was mir super leicht fällt, wo ich sofort über jedes Kind was aus dem Ärmel schütteln kann. Aber ich muss mir bei Zeiten überlegen, okay, jetzt gleich Abholzeit, ich habe noch, keine Ahnung, 10 Kinder da im Spätdienst oder so. Wenn die Eltern kommen, was würde ich über das Kind gerade sagen, über das Kind und so, was kann ich rüberbringen? Und dann geht das los. Also das ist eine Fähigkeit, wenn man sich die aneignet, hat man 50% der Elternprobleme halbiert, dann sind es ja nur noch 25%.
Und in Anbetracht der Umstände, dass wir echt ein miserables Kitasystem haben mit extrem schlechten Arbeits- und Rahmenbedingungen, fände ich es auch absolut angebracht, wenn man den Eltern mal sagt, wissen Sie was, Herr Müller, Ihr Sohn hat tolle Fähigkeiten, die konnte ich heute aber nicht bedienen. Ja. Weil wir aufgrund von Fachkräften oder Personalmangel oder aufgrund von Aushilfen, die die fachliche Expertise nicht besitzen, das konnte ich das nicht schaffen, denn ich muss natürlich das kompensieren, was der andere nicht auf die Kette kriegt, weil er irgendwie gerade mal, keine Ahnung, null Ahnung hat von dem Job. Ne? Hauptsache nur Betreuung um jeden Preis. Also ich finde es auch völlig in Ordnung, den Eltern mal zu sagen, ich hätte gerne heute Heldentaten für ihr Kind vollbracht, habe es aber nicht getan. Und ich bin nicht stolz darauf, ich will nur, dass sie es wissen. Ihr müsst euch nämlich nochmal die Zahlen vor Augen führen. Ne? Ihr wollt, dass das System sich verändert und ich bin der Vorreiter. Ne? Und ich renne hinter euch her und ich kämpfe für euch auch weiterhin. Und ich mache mich ja sehr unbeliebt, wie wir schon gehört haben heute. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir ja heute gehört, dass ich nicht bei allen Trägern ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehe. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Der Tag ist zu lang.
Na, mit dem, ja, du hast aber auch den ganzen Tag heute gerockt. Das muss man mal wirklich sagen. Können wir einen kleinen Applaus für den Kollegen hier? Also wirklich. Dass du hier jetzt noch sitzt und Podcast machst, ist schon extrem. Krass, ja. Das darfst du nicht vergessen. Du warst bei dem Elternteil, Vater, Mutter, ich weiß nicht, dem du erklärst, warum du leider keine
Eltern hast. Ja, genau. Und die Zahlen. Dankeschön. Oh, ja. Dirk, ich liebe dich. Die Zahlen, es ist total wichtig. Wir sind 880.000 in Deutschland. 880.000 Kita-Fachkräfte. Nur 880.000 bei 12 Millionen Eltern. 12 Millionen. Und wenn ihr die Kita-Welt wirklich verändern wollt, dann müsst ihr die Eltern mit ins Boot nehmen. Und dann ist es wichtig, dass wir diesen unbequemen Weg gehen und voller Stolz den Eltern sagen, dass wir heute wieder kapituliert haben. Und zwar mit großem Stolz. Ich bin stolz auf mich, dass ich ein toller Pädagoge bin und dass ich gegenüber Eltern dazu stehen kann, dass ich heute leider nicht so gut sein konnte, wie ich es gerne gewesen wäre. Und wenn wir die Eltern da nicht mit auf diese Reise nehmen und sie nicht einladen, unsere Welt auch nicht nur kennenzulernen durch das Hören, sondern durch das Nachempfinden, dieses so, hey, dein Benedikt, ja, der interessiert sich für Dinosaurier, außerdem ist er total gerne draußen und im Moment hat er für sich so eine eigene Challenge, da geht es ganz viel um Gleichgewicht. Aber nichts von den drei Dingen konnte ich mir heute anbieten, geschweige ihn denn begleiten auf diesem Weg. Und das macht mich echt traurig, Frau Müller. Ich wollte Ihnen das einfach nur nochmal sagen. Morgen wird es vielleicht nochmal ein besserer Tag, aber heute war er nicht gut. Ihr Sohn ist glücklich, der ist wohlauf, der ist gesund, alles gut, aber es ist doch so schade um seine Fähigkeiten. Und ich wünschte, wir hätten andere Rahmen- und Arbeitsbedingungen und könnten Ihrem Kind das geben, was wir uns alle für Ihr Kind wünschen, was wir uns für alle Kinder wünschen. Es ist wichtig, dass wir ein bisschen die Eltern einladen, unsere Welt zu fühlen, nicht nur zu verstehen. Verstanden haben die meisten das, aber jetzt ist der nächste Schritt, sie das fühlen zu lassen. Und das geht nur, indem wir uns trauen, etwas zu tun, was wir jahrzehntelang nie getan haben. Aus guten Gründen. Wir haben ja viel Biografiearbeit heute auch gehabt, ne? Du hast Gründe dafür, warum du das nicht sagen möchtest. Das fühlt sich nicht gut an. Du willst den Eltern ja auch keine Angst machen. Du willst sie nicht in eine Unsicherheit bringen. Mhm. Du willst schon, dass sie wissen, du bist immer da für ihr Kind. Ja, aber daran wird sich nichts ändern. Du bist immer da. Aber du bist halt nur eine einzige erwachsene Person auf 25 Kinder mit 25 wunderschönen Nimmerlandwelten in sich.
Und du bist vielleicht auch nicht immer da, weil es dann Personalnotstand gibt und dann musst du plötzlich in die andere Gruppe und aushelfen. Und
oder du kannst nicht mehr. Du brennst aus, fällst aus und dann haben die Kinder, die dich so in ihr Herz geschlossen haben, nicht mehr. Und davon hat am Ende dann niemand mehr was. Und die Eltern sind jetzt auf einem guten Weg, das so langsam zu begreifen. Na, jetzt sind wir wieder bei Vera Birken, die begreifen kommt von greifen, von anfassen. Begreifen ist verstehen. Und, also einmal mit dem Kopf verstehen und dem Herzen und dem Körper. Wie wir ja sagen, Pestalozzi, glaube ich, ne? Mit Kopf, Herz und Hand, oder? War das Fröbel? Ich weiß es nicht mehr. Bildungslücke.
Pestalozzi. Ja. Beide in einer Unterhaltung. Ich glaube, wir vergessen auch manchmal, weil wir ja nun Fachkräfte sind, dass es Menschen gibt, die wirklich keine, aber so gar keine Ahnung von Pädagogik haben. Was jetzt ja überhaupt nicht böse gemeint ist. Ja, da müssen wir gleich reingehen. Ich habe gerade einen Zettel jetzt hier gelesen. Also, dass wir dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir Fachkräfte sind. Für uns ist es ganz normal, den guten Grund zu suchen, für die meisten jedenfalls. Oder es ist ganz normal, dass, wie wir das Kind behandeln. Oder es ist ganz normal, dass zumindest die meisten einen Unterschied zwischen Betreuung und Pädagogik machen. Das ist zum Beispiel etwas, was in der Welt der Eltern überhaupt nicht stattfindet.
Was sie auch selber oft gar nicht kennengelernt
haben. Genau. Ne? Also damals gab es es ja auch so noch nicht in der Form. Da gab es eben nur diese Betreuung. Heute wissen wir, dass ganz viele Dinge, wie wir sie machen, doch besser anders gemacht werden sollten. Auch wenn wir es schon immer so gemacht haben. Aber diese Veränderung soll sein. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, dass die Eltern das nicht sehen. Und ich glaube, wir sind gewohnt als Fachkräfte, weil wir das jeden Tag sehen, wenn wir Kinder anders behandeln, zum Beispiel über die Pädagogik des guten Grundes, das Wohlwollen, dann sehen wir über 1, 2, 3, 5, 10 Jahren, ja, das macht Sinn. Aber Eltern musst du eigentlich genau erzählen, wie eine ganz simple Rechnung, 1 + 1 = 2, was am Ende dabei rauskommt. Was bedeutet das ganz konkret für das Kind, wenn ich nur betreue und keine pädagogische Arbeit
leiste? Dann kriegen wir wieder Shitstorm, weil wir den Eltern Angst machen. Wenn wir denen sagen, wenn sie ihr Kind mit dem 8. Lebensmonat von 7 bis 17 Uhr in die Krippe bringen, dann wird es höchstwahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, dass ihr Kind Mini-Traumata erfährt. So ist das nun mal. Ja? Die Kita hat keine optimalen Bedingungen für optimale Bindungsprozesse. Da müssen wir uns gar nichts vormachen, das wisst ihr alle. Ne? Mhm. Damit sage ich euch keine ultimative neue Weisheit.
Das wusste ich ja gar nicht.
Wusste ich ja gar nicht, scheiße, ich dachte immer, das geht. Nee, und dann fühlen wir uns schlecht, weil die Eltern sich schlecht fühlen. Oder wir machen den Eltern dann Angst und das löst wieder Druck und Stress aus. Also da sind so viele Faktoren wieder. Ne? Wir wollen diese unangenehmen Gefühle nicht. Aber die Veränderung wird nicht kommen, wenn wir uns nicht in diesen Prozess wagen, oder?
Total. Und ich glaube, es ist die Haltung. Wenn wir ein schlechtes Gefühl haben, das den Eltern zu präsentieren, dann werden die Eltern das ganze Thema bei uns negativ verorten. Ja. Wenn wir aber sagen, hey, ich sag das nur, also was ihr jetzt mit der Information macht, liebe Eltern, das ist ja dann eure Sache. Also das ist auch euer Ding, das sind ja eure Kinder. Ja. Also das, ich sag nur, wie es ist. Genau. Und das ist nicht meine Meinung oder so, sondern das sind einfach nur Statistiken oder wissenschaftliche Studien und so weiter. Genau. Und macht damit, was ihr wollt.
Und wir können da wirklich was mit verändern. Mhm. Also ich glaube da ganz fest dran. Ich erzähle ja gerne mal mein Beispiel von dem, wie heißt der Arzt, der dir einen Schlauch hier rein und hinten reinschiebt. Das ist der Endogastrologe.
Ach so, ich dachte jetzt, du hättest einen ganz konkreten Arzt bei dir in der Gegend, der sowas
macht. Doktor.
Enterogastrologe. Ja, Gastroenterologe.
Bombe, dankeschön. Also bei dem
die
war
Gastro.
Ich ja. Bei der Gastro. Ich war in der Gastro, genau. Bei dem war ich ja vor einiger Zeit mal und bevor der Schlauch oben und unten reinkam, hatte ich ein halbstündiges Gespräch über die Risiken und Nebenwirkungen dieser Untersuchung. Ne, dann habe ich da gesessen und er hat gesagt, so ja, das kann passieren, der Darm kann reißen und Sie können sterben. So, das ist natürlich scheiße zu hören, aber ich wäre natürlich nie auf die Idee gekommen, du Arsch, willst mir ein schlechtes Gewissen machen? Ne, da setzt dich dahin, sagst mir, ich könnte sterben, zu so einem Arzt gehe ich nie wieder. Das würden wir nie tun. Wir sind sogar sehr dankbar dafür, dass der Arzt uns genau sagt, das könnte passieren. Mhm. Während wir dann aber, wenn wir zu einer Erzieherin gehen in der Krippe und die wird uns jetzt sagen, na, nach den neuesten Statistiken könnte es natürlich sein, dass ihr Kind Mikro- oder Mini-Traumata erleidet, weil wir in vielen Prozessen dem Kind nicht die Geborgenheit, die Sicherheit geben können, die wir uns alle für Kinder wünschen, ne? Dann fühlen wir uns schlecht, weil die Eltern sich schlecht fühlen. Warum? Also, wieso? Mhm. Also, es gibt überall Risiken und Nebenwirkungen. Mhm. Und die mache nicht ich, sondern dafür entscheiden sich die Eltern. Wir haben ja hier freie Erwachsene, die ihre Kinder freiwillig in eine Betreuung schicken. Und diese Betreuung hat ihre Risiken und Nebenwirkungen. Ich frage mich nur, warum niemand darüber redet. Auch in einem Aufnahmegespräch, gerade in der Krippe, habe ich keine einzige Krippe außer meine eigenen Kitas erlebt, wo einer mal sitzt und dann dir einfach mal im Eingewöhnungskonzept auch beschreibt, welche Traumata entstehen können, ne? Welche Bindungsstörungen entstehen können, welche Verletzungen bei den Kindern entstehen können und wie sich das auch später auswirkt. Es gibt Langzeitstudien zum Thema Beziehungsfähigkeit, ne? Gerade die lange DDR-Studie, über 20-jährige Studie, wo man herausgefunden hat, okay, Kinder, die natürlich schon in Wochenkrippen abgegeben abgegeben wurden, sehr früh, sehr lange fremdbetreut wurden, die haben auch oft Bindungsstörungen. Und zwar wirken die sich im Alter so aus, dass sie oft wechselnde Partnerinnen und Partner haben oder eine hohe Scheidungsrate. Also die Zahlen sagen es einfach. Mhm. Du musst mich doch nicht anpissen. Ich gebe dir die Zahlen und sage dir, das ist deine kleine Theodora, jetzt kannst du entscheiden, ob du dieses Risiko eingehen willst. Aber piss mich nicht an, ey, dann werde ich echt stinksauer. Ich mache hier gerade, das ist eine Heldentat, wie ein krankes Kind nach Hause schicken. Das ist eine Heldentat. Ne? Ich beschütze 85 Kinder und deren Eltern und das gesamte Team. Und dann pisst die mich an, weil sie ihrem Job nicht nachgehen kann.
Aber jetzt, denke, jetzt kommt ja richtig das Spannende. Wenn wir das mal wirklich durchgehen, nicht so wie es sein müsste, sondern wie es dann wäre, dann würde die Person erstmal, oh, das ist ja blöd. Ich mach's jetzt mal ganz einfach, ne? Ja. So, will ich nicht. Was macht die Person dann? Sie versucht nicht, das Urproblem anzugehen, sondern
den Auslöser. Das jetzt direkt, die attackiert den Auslöser.
Genau das direkt. Und wie mache ich das? Ganz einfach. Ich muss mir ja irgendwie jetzt so ein bisschen einreden oder sagen wir mal im schönen anderen, ich suche jetzt die Möglichkeit, dass es doch anders ist. Und jetzt brauche ich ja nur alle anderen Kitas zu vergleichen mit dieser Kita und die machen das nicht. Und dann sage ich, ja, das ist aber auch eine komische Kita, die hatte ganz sonderbare Studien. Warum machen das die anderen Kita alle, die machen das nicht. Ich habe 4 Kitas im Ort, die eine im Ort nimmt das wahr und sagt, okay, nur dass sie Bescheid wissen, das sind die Risiken und Nebenwirkungen und so weiter. Die anderen 3 machen es nicht.
Und die Gute kriegt den Shitstorm.
Genau. Und dann könnte ich ja sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt zu den anderen. Also dann wird es ja wohl nicht so schlimm sein, wenn nur die eine Kita das... Und das ist das Ding. Ja. Und das ist, glaube ich, das Ding, warum alle Kitas in Deutschland mal rausgehen müssten. Und es, also wer mich kennt, weiß, ich habe genug in meinem Leben gekämpft. Es geht auch nicht darum, Kampf irgendwie so jetzt gegen alles und so weiter, sondern einfach mal sagen, wie es ist, aber dann alle... Und dann nichts mit Notgruppe nochmal und denn jetzt machen wir das nochmal hier anders. Und ich glaube, da fängt das Problem an, weil es unheimlich viele Einrichtungen, Kitas gibt und so weiter, die nicht sagen, okay, wir stellen uns auf, wir haben eine Meinung und es wird nicht schön jetzt, die Nummer, aber wir müssen das tun für die Kinder. Ja.
Und dann nicht so, also mir ist immer total wichtig, dass wir anfangen, wieder stolz auf uns zu sein und uns richtig gut finden und nicht uns irgendwie schwach machen oder uns selbst dekonstruieren, nur weil andere das gerne hätten. Ne? Ihr kennt bestimmt so Kolleginnen und Kollegen, die wollen dann eine ruhige Nummer schieben und anstatt, dass sie dann irgendwie euch huldigen oder sagen so, ey, ihr macht einen richtig geilen Job, fangen sie an euch rumzugraben, euch schlecht zu machen oder bei den Eltern zu sagen, ja, die kochen aber nur mit lauwarmem Wasser und sowas. Also anstatt, dass die Leute besser werden und zwar so gut wie du, versuchen sie dich schlechter zu machen, damit sie sich selbst besser fühlen. Und ich finde das so grotesk, ne? Ja. So Geschichten. Und genauso haben wir das auch bei den Eltern, wenn ich mir denke, also ich bin eine heldenhafte Kita, wenn ich den Eltern sage, auf diese Art und Weise werden wir hier nicht betreuen. Ja, aber die anderen Kitas machen es doch auch. Was stimmt denn dann mit ihnen nicht? Ja. Naja, wie sind die Guten? Also stellen sie sich einfach vor, sie wollen gerne Fleisch, das kennst du schon das Beispiel, sie wollen gerne Fleisch essen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, entweder gehen sie jetzt hier zum Discounter, da kriegen sie jede Menge günstiges Fleisch. Natürlich auf Kosten von Tierrechten, Tierwohl, auf Kosten der Gesellschaft, auf Kosten der Natur. Ne? Also sie zerstören damit jede moralische, ethische, jedes Fundament, das wir haben. Aber da kriegen sie jede Menge billiges Fleisch. Sie können aber auch zur Landmetzgerei gehen. In der Landmetzgerei, da werden sie gut beraten, da kriegen sie aber nur zu ausgewählten Öffnungszeiten, die hat nicht immer auf, da kriegen sie zu ausgewählten Öffnungszeiten wenig Fleisch, sehr teures Fleisch, ja, und nicht immer genau das, was sie gerne hätten. Aber diese Tiere hatten ein wunderschönes Leben und wir geben uns sehr viel Mühe. Unabhängig davon, ob ihr jetzt Veganer oder Vegetarier seid. Ihr versteht das Beispiel. Ne? Und bei der Kita ist es genauso. Also wir, die geile Kita, deine Kita, das ist halt die Landmetzgerei. Das ist der Bioladen. Ne? Für die Veganer, Vegetarier machen wir jetzt nicht die Metzgerei, machen wir einen Bioladen oder die Bäckerei. Das ist halt der geile, heiße Scheiß. Und die anderen sind halt Discounter. Ey, fuck, dann bring dein Kind halt zum Discounter. Wir haben doch Wahlfreiheit in Deutschland. Wenn du Bock auf gute Qualität hast... Die ist halt teuer, die gibt's nicht immer und die ist sehr stark reduziert, dann bist du bei uns richtig. Wenn du Massenware willst von der Stange, ey, dann bring sie in die Discounter-Kita. Oder? Hat nämlich mal zugehört. Liest du da?
Doch.
Wir hatten eben drauf weniger jammern, irgendwas mit jammern stand drauf, gell? Hör mal auf zu jammern,
raus aus dem Jammertal. Es passt voll. Raus aus dem Jammertal, hinein ins Tun.
10 Minuten haben
wir. Wobei, hinein ins Tun, haben wir ja jetzt gesagt, aber wir können tatsächlich mal aus dem Jammertal rausgehen. Aber es ist ja auch wichtig,
um solche... Du gehst jetzt. Ja, Sie
also der Zug fährt, die der Kollegin Zug ist aus der ersten
der
Reihe.
Ist auch so ein Sinnbild. Der Zug ist abgefahren. Für sie ist der Zug abgefahren übrigens.
Der ist abgefahren, aber er ist total abgefahren.
Aber eigentlich fährt er ja noch.
Ja.
Mach's gut. Gute Zeit.
Grüß den Zug von uns. Wir kommen gleich nach.
So, übrigens, es gibt noch viele freie Stellen als Lokführerin und Lokführer. Ja, also falls ihr doch noch irgendwie denkt, so komm, das mit Kita, das...
Und Stellen in der guten Kita.
Ja. Also Lokführer, wobei das ist ein hartes Ding, wir holen, also meine Schwiegereltern holen auch immer wieder mal Leute von den Gleisen und die sprechen dann auch mit den Lokführern und den Lokführerinnen und das, dann ist dein Leben damit gelaufen.
Ja, das ist toll.
So, war schön.
Zum Thema, raus aus dem Jammertal. Wir haben noch für die letzten 10 Minuten ein bisschen Humor steht hier.
Ja.
Auch die Frage Lachen und Stress, geht das? Und... Oh, ja. Dirk hat vorhin Güte erwähnt. Was bedeutet Güte für euch?
Dafür bräuchten wir ja nicht nur 10 Minuten, sondern 10 Jahre. Ich meine, ich liebe deine Güte und mein Leben ist reicher geworden mit dir und deiner Fähigkeit, in der Güte zu sein mit Menschen. Ich bin ja sehr ungütig aufgewachsen und mir fällt Güte oft schwer, weil das viel mit Vertrauen zu tun hat, auch mit loslassen können und annehmen können. In meiner Welt, Achtung, das ist meine Interpretation. Und mein Leben ist reicher geworden durch dich, durch unsere Freundschaft und durch die Fähigkeit nach und nach, weil du mir dabei hilfst, in die Güte zu gehen. Also du kannst jetzt überlegen, ob du jetzt von der Güte sprechen wirst die letzten Minuten oder ob wir, mach du doch mal, entscheide du mal, oder wollen wir die entscheiden lassen?
Ja, dann gehe ich einfach rein. Oder wollt ihr das wissen? Ja? Güte, also das Publikum sagt ja. Wir müssen ja alles übersetzen.
Ja, also er hätte gerne, dass das Publikum ja sagt. Die meisten schütteln gerade genau. Den Kopf für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich übersetze das jetzt hier.
Genau.
Ja.
Die wollen eigentlich nicht, aber die Hörerinnen und
jetzt
Hörer.
Jetzt redet er schon wieder.
Die werden
komm,
das
red mal
ja
über die Güte.
Ausgeben.
Mach mal was ganz Verrücktes.
Das Spannende ist ja mit der Güte, das war überhaupt nicht mein Ding. Ich fand es einfach nur nervig, dieser ganze Achtsamkeitsscheiß. Ich fand übrigens Achtsamkeit. Im ganzen Social Media, es hat mich nur genervt. Das fand ich so, boah, schon wieder.
Und Selbstfürsorge.
Und weißt du, warum es mich genervt hat? Weil ich das mache. Ich bin super achtsam, auch mit mir. Ich nehme alles super krass wahr. Und habe deswegen, das habe ich erst spät rausgekriegt, ich habe deswegen erst verstanden, deswegen nervt es mich, weil ich rede nicht übers Atmen. Ich mache das einfach so. Mit der Güte hatte ich echt Probleme, weil ich habe, weiß nicht, 40 Jahre von den 29 Jahren, die ich jetzt alt bin, ungefähr, habe ich echt gekämpft. Ich war nur am Kämpfen. Kämpfen. Dritter Dan Karate. Was sagt das aus? Kämpfen. Also alles erkämpft, gegengekämpft und. Bis ich diesen Gütekram gelernt habe, weil ich nicht mehr konnte. So, ich habe gemerkt, du kommst nicht weiter im Leben, weil du alles, du willst es immer.
Es saugt dich auch aus, gell?
Es macht dich fertig.
Das ist
fertig.
Wie das Nichts bei Die unendliche Geschichte. Kennt ihr das? Das Nichts, das nimmt alles ein.
Das nimmt alles und du hast keine Chance. Also du kannst da nicht gewinnen. Und ich bin dann komplett durch alles durchgegangen und habe dann gemerkt, okay, krass, ich bin kein Fan von Güte, aber neurobiologisch und auch so von der Art und Weise, das zu leben, rettet dich das komplett. Es stellt dein gesamtes Leben auf den Kopf im positiven Sinne. Du kriegst plötzlich total viel Wirksamkeit, vor allem auch Selbstwirksamkeit durch die Güte, weil du kannst durch die Güte Dinge verändern. Durch Kämpfen geht das auch, aber ganz häufig, wenn du gegen etwas kämpfst, dann hast du verloren. Dann machst du das nur noch größer. Das kennt ihr, glaube ich, auch. Na, alles, was ich bekämpfe, mache ich größer. Und das habe ich dann wirklich erfahren, wo ich gemerkt habe, alles, was ich bekämpfe, wird immer größer und mir geht es immer schlechter. Und dann hatte ich irgendwann keine Wahl mehr. Und dann musste ich sagen, gut, jetzt muss ich in die Güte gehen. Und plötzlich, Reihe nach Reihe, alles gelöst. Ja, jetzt geht's.
Bleib mal bei der Energie und dem Gedanke, ich will nur was ergänzen, du kennst das wahrscheinlich.
Willst du das Thema wechseln?
Nein, wirklich, wir bleiben dran, weil ich das so wichtig finde. Ich meine, du hast damit mein Leben bereichert und deswegen ist es wirklich was Wichtiges. Nietzsche hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob jemand noch von euch Nietzsche kennt, einige vielleicht, ist nicht mehr so populär mittlerweile, leider. Kant kommt wieder schön raus, dann lesen wieder die Leute mehr.
Der hat ein Comeback.
Nietzsche hat mal gesagt, wenn du zu tief in einen Abgrund guckst, dann blickt der Abgrund irgendwann in dich oder aus dir heraus. Und dann hat er das ergänzt und das finde ich fast noch, das hat mich noch mehr gecatcht, wenn du zu lange gegen einen Drachen oder ein Monster kämpfst, dann wirst du selber irgendwann zum Monster. Mhm. Ne? Also das ist so, wenn du, oh, guck mal, Gänsehaut schon wieder, wenn du so hardcore kämpfst, dann geht das irgendwann nur noch, indem du moralische oder ethische Grenzen überschreitest. Und damit bist du dann das Monster, das du bekämpfst. Das ist genauso wie bei Anakin Skywalker.
Ja.
Ja, ne? Das ist, du übergehst diese eine Grenze, um Gerechtigkeit zu erfahren, um den Druck rauszulassen, und dann bist du auf der Seite des Monsters und schwuppdiwupps trägst du eine Maske.
Und ich glaube, dass das alles ganz viel mit Macht und Machtlosigkeit zu tun hat. Ich glaube, ich auch Nietzsche gesagt, nur der Ohnmächtige sucht Macht. Googelt das mal und schreibt uns dann auf jeden
Fall. Nee, dein Coach hat das doch immer gesagt.
Ja, 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 also der, Dieter Lange sagt das, ja. Aber ich meine, es ist ein Nietzsche-Zitat.
Der zitiert auch nur.
Ja, ja, ja. Mich noch nicht, aber... Das,
ja. Es gibt ja Coaches, die zitieren sich in ihrer PowerPoint-Präsentation selbst.
Nee, das ist aber arrogant.
Das ist total irre.
Es geht ja? Gar nicht.
Das ist so ein Fremdschämen-Moment. Ja. Aber gut, so einen Scheiß machen wir hier nicht.
Ich habe es ja heute gemacht, ne, um für die Hörerinnen und Hörer, um das zu erklären, und ich habe überlegt, ob die Ironie jemand merkt. Und die meisten saßen da und sagten, ja, alles klar, das ist ein gutes Zitat von ihm selber. Ja, das kann man so machen. Ich dachte,
das war clever von dir. Eine doppelte Ironie war das,
oder? Das war eigentlich ein bisschen ironisch, dass ich mich selber alle so im Raum so, ja, ja, okay, das machen wir so. Das ist gut, das ist eine gute Idee. Da hat er auf jeden Fall was Krasses gesagt. Und so. Verdammt, egal. Aber das zumindest inhaltlich ging es los.
Komm, Güte, mach Güte.
Ja, Güte. Ja. Also, ich glaube, dass es ganz viel mit Macht und Ohnmacht zu tun hat und man sich irgendwann verrennt. Und dann ist man nur noch am Kämpfen und manchmal weiß man gar nicht mehr, wogegen. Und ich glaube, der Schlüssel zu dieser ganzen Güte ist der Moment, wo du nicht versuchst, das Problem direkt zu lösen, sondern einmal durchatmest und dir selber sagst, ja, das ist auch ein dickes, krasses Problem. Und dass ich jetzt nicht sofort die Antwort habe, das ist auch okay. Und das ist meistens der erste Schritt und der größte Schritt, um das Problem dann zu lösen. Hatte ich auch vorhin am Tisch, ging es um Coaching und so weiter. Und das haben wir auch bei den Kindern. Diese Kinder, die zu uns ankommen, der hat mich geschlagen, der hat mich geärgert und so. Und wir haben dann sofort so Ideen wie, ja, da gehen wir beide jetzt mal hin. Will der nicht, weil dann denkt er sich, ja, nee, lass mal, dann schlägt er mich nochmal, wenn du wieder weg bist. Oder wir haben dann so Ideen wie, du musst nur das und das und das machen. Und all das, wo wir versuchen, dieses Problem zu lösen, denkt sich das Kind so, oh, ich bin ja richtig blöd, dass ich nicht da drauf gekommen bin. Ich bin ja, also ich kann ja gar nichts. Anstatt einfach einmal zu dem Kind zu sagen, boah, Mann, das ist aber ein krasses Problem, was du da hast. Ich muss mich mal ein bisschen irgendwie jetzt orientieren und drüber nachdenken, weil ich finde es ganz schön schwer. Also, hast du bestimmt auch gemerkt, du hast ein krasses Problem. Und so können wir doch mit uns selber auch mal umgehen.
Also jetzt krass, nicht was auch so Kinder tun. Alles aushalten.
Ja.
Das könnten wir gar nicht. Ne?
Nee,
Kinder stehen morgens
mehr.
Auf. Und dann, ne,
wenn das schon das, alleine. Kinder das, stehen morgens
genau,
auf.
Sie stehen morgens auf, weil sie müssen morgens aufstehen. Und das ist das Selbstwertempfinden eines Kindes. Und dann ist schon morgens High Life. Ne? Alle haben schlecht geschlafen. Jetzt zieh dich endlich an. Ich habe dir schon mal gesagt. So, das ist das Selbstwertempfinden des Kindes. Da ist wieder was zerbrochen. Da ist was abgefallen. Und jetzt zieh dich endlich an. Mach das. Hast du eigentlich die Hausaufgaben gemacht? Hast du eigentlich das gemacht? Und hast du eigentlich das gemacht, dann fällt wieder was ab. Und jetzt gehst du bitte zur Schule. Auf dem Schulweg ist wieder irgendwas, dann kommen wieder Leute oder Mitschülerinnen und Mitschüler, die dich irgendwie demütigen oder hänseln oder irgendwas Fieses sagen und schon wieder ein bisschen weg. Und dann ist die Schule und dann machen die Lehrer wieder Druck oder in der Kita entsteht Druck, also das kann man ja münzen, wie man möchte, und dann ist wieder etwas weg. Und dann sind in der Pause, gibt es wieder jede Menge Demütigung, Mobbing oder irgendein anderer Scheiß, siegen wir das weg. Und dann am Ende gehst du dann nach Hause und dann hast du gestresst Eltern, die von ihrem Scheißjob, weil sie selber nicht mehr glücklich sind, die ganze Scheiße mit nach Hause bringen, und dann fühlt sich das Leben wieder scheiße an. Und dann ist Abendessen nur Druck, es geht gar nicht mehr ums schöne Essen, es geht einfach nur noch darum, komm, jetzt musst du essen, weil dann geht's ab ins Bett, damit wir endlich mal Ruhe haben vor dir. Und dann geht's weiter. Und dann am Ende des Abends, ja, bleibt das von dir übrig. Und das so jeden Tag.
Genau, und jetzt das Spannende für uns als Kita-Lifehack, also in der Kita, ich habe jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer, wir haben einen Zettel immer kleiner werden lassen, hier immer was abgerissen. Und das Spannende ist, dieses Kind, was total fertig ist, das hat verschiedene Möglichkeiten, weil das hat mega Stress. Also Möglichkeiten klingt so positiv. Also es geht entweder, kennt ihr, Fight, Flight, Freeze. Also es geht in den Kampfmodus, in Verteidigungsmodus und Verteidigungsmodus, dann wollen wir dem Kind helfen. Und jetzt geht es aber in Kampfmodus. Und es ist genau das gleiche Kind. Und was machen wir? Wir nehmen ihm noch mehr Fähigkeiten, ja. Möglichkeiten. So darfst du hier nicht sein. Und mir ist jetzt ist mir gerade ganz egal, wie du dich fühlst. Du hast den Egon und die Paula und die Aisha, hast du alle geschlagen. Das geht nicht. Und so darfst du hier nicht sein. Und darüber reden wir als erstes. Und erst wenn du das eingesehen hast, dann können wir uns um dich kümmern.
Falsch. Also ganz ehrlich, die Realität eines Kindes könnten wir als Erwachsene überhaupt nicht mehr aushalten. Ich will das auch gar nicht so jetzt irgendwie dunkel zeichnen, aber das, was Kinder so tagtäglich erfahren, wir können nur froh sein, dass die so eine immense Resilienz haben. Weil würde mir so, hätte ich so einen Tag, ich hätte gar keinen Bock auf so einen Tag, aber hätte ich so einen Tag, dann wäre ich nach einer Woche K.O. Ich könnte das nicht eine ganze Kindheit von...
nach einer Woche.
Ja, und Kinder können nicht kündigen.
Ja. Ja. Die müssen.
So, 20 Uhr.
Jetzt haben wir einen schönen Downer zum Ende. Um jetzt so eine künstlich wieder hochzukommen, wir können das alle ändern. Und das ist jetzt, klingt jetzt erstmal nach Gelaber, ich meine es jetzt völlig ernst. Wir können das ändern.
Wir sollten das ändern.
Das ist eigentlich unser Job, aber vor allem, jeder hat Kollegen und Kolleginnen, ich hoffe für euch jetzt nicht, die zur Arbeit kommen, wo wir denken, du änderst das bestimmt nicht. Leider nicht. Also du machst vielleicht den Mittagstisch gut und das deckst du gut ein und auch dein Bastelangebot ist, und ich liebe Basteln, muss ich dazu sagen, dein Bastelangebot ist super, aber du wirst das nicht ändern. Dann lasst uns das ändern. Dann ist doch egal. Dann sind wir die Wissenden, wir ziehen durch, weil uns gucken die Kinder nachher an. Wobei wir dann auch diejenigen sind, die dann die Kita verlassen müssen, weil alle anderen neidisch auf unsere Arbeit sind. Ich rede natürlich nicht von mir selber. Augenzwinkern. Jetzt können das keine.
Genau, da könnten wir wieder ein Riesenthema draus machen. Das machen wir dann in den nächsten
Folgen. Das machen wir in einer der nächsten Folgen.
Genau. An der Stelle, Dirk, es war mir eine Ehre.
Gleichfalls.
Es war mir eine noch größere Ehre mit euch. Und ich bin völlig am Ende. Ich werde jetzt gleich hier das alles abbauen. Noch
und hier wird auch schon genickt. Ja. Wer ist noch am Ende? Wer ist over? Ihr habt einen ganzen Fachtag gemacht und wir haben nicht irgendeinen Fachtag, sondern einen Kita-Helden-Fachtag, wo man mitfiebert, wo man dabei ist.
Ständig.
Und ihr seid noch bis zum Ende hier. Ja,
das ist
euch.
Ist die Gang, oder?
Das war die Feuerprobe. Dankeschön. Komm, wir verbeugen uns jetzt so. Hier, komm. Dankeschön.